Jetzt hat sie auch Deutschland wieder erreicht, die Buskampagne der Atheisten. Sie haben das vielleicht mitbekommen in Großbritannien, in Spanien, in Italien, in den USA, da haben sie es schon versucht. Der Bund der Konfessionslosen und die atheistische Giordano Bruno Stiftung. Und jetzt werden diese Busse demnächst auch durch Berlin, Köln und München 3 Monate lang unterwegs sein. Mit gezielt atheistischen Parolen. Man ist noch am Überlegen, was man nehmen soll. Zum Beispiel gottlos glücklich ist eine der vorgeschlagenen Parolen. Untertitel: Ein erfülltes Leben braucht keinen Glauben. Andere Möglichkeit wäre: Gott ist eine Behauptung, Menschenrechte sind real. Oder dritte Möglichkeit: Es gibt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Gott. Das sind die 3 Parolen, die zur Auswahl stehen, und mal sehen, was dann am Ende auf die Busse gedruckt sein wird. Gottlos glücklich, geht das? Und so ergibt sich im Darwin-Jahr eine interessante Kombination, dass man einerseits den Atheismus propagiert und andererseits versucht, ihn mit vermeintlicher Naturwissenschaft noch abzusichern. Allerdings, sobald eine größere Katastrophe passiert, suchen dann viele Zeitgenossen, die ansonsten sehr säkular gesonnen sind, doch wieder Trost in Gottesdiensten. Als Winnenden passierte dieser Amoklauf, da hieß es plötzlich sogar in den Titelzeilen der Nachrichtensender, die Leute suchen Trost in Gottesdiensten. Und dann ist natürlich auch wieder gleich diese ratlos anklagende Frage da: Wo war Gott? Wir brauchen keinen Gott, und wenn es dann passiert, dann heißt es gleich wieder: Wo war Gott? Ganz ähnliche Haltungen begegnen uns im Buch Maleachi. Und darauf stoßen wir jetzt in unserem letzten Abschnitt. Wenn Sie Ihre Bibel aufschlagen, ab Vers 13, die letzte Passage in diesem Prophetenbuch. Entschuldigung. Da sagt Maleachi: Ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr. Aber ihr fragt: Was haben wir untereinander gegen dich geredet? Ihr habt gesagt: Es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Heerscharen in Trauer einherzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich. Denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht. Und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Bis dahin zunächst. Was nützt uns Gott? So ist die Frage hier in Vers 14. Es ist umsonst, dass man Gott dient. Es bringt nichts. Und Vers 15 setzt dann noch einen drauf: Wir brauchen keinen Gott. Glücklich ohne Gott. Erfülltes Leben ohne Gott. Man kann sehr gut ohne ihn, ja, man kann sogar gegen ihn leben, wenn man will. Es geht ohne Gott. Es geht ohne Gott. Und diese Fragen, diese Anschuldigungen, diese Polemiken sind also nicht neu. Wir müssen uns gar nicht wundern, dass es so ist. Und mittendrin Gottes Leute, die in ihrem Herzen genau wissen, es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Wie Manfred Siebald geschrieben hat, es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Mittendrin die, die ihrem Herrn treu sein wollen, aber die selber dadurch angefochten sind, dass dieser Gott oft so unsichtbar ist und wir ihn oft so wenig spüren. Und dann noch die Parolen der Atheisten. Und welche Hilfe finden wir nun dafür bei Maleachi? Zunächst mal macht Maleachi deutlich: Wenn wir dem heiligen Gott treu sein wollen, dann stehen wir mittendrin in einer unvermeidbaren Konfrontation. Das kann gar nicht anders sein. Das darf uns nicht verwundern. Und das ist hier umso bedrängender, als die Frontlinie, wie wir sehen, sich mitten durch das Volk Israel hindurchzieht. Die Scheidung geht mitten durch dieses Volk hindurch. Das haben wir gestern schon gesehen. Die Bibel kennt keinen blinden Israel-Universalismus. Nur weil einer aus dem erwählten Volk stammt, ist er auch gerettet. Das haben wir gestern immer wieder sehr deutlich gesehen und gesagt. Es besteht innerhalb dieses Volkes ein offener Gegensatz. Und da haben wir auf der einen Seite erstens den Trotz der Ungläubigen. Das ist auch der Punkt, den Sie auf Ihrem gelben Zettel finden. Erstens der Trotz der Ungläubigen. Ich hoffe, Sie sind alle versorgt. Ist das so? Gut, sonst werden wir versuchen, wem dieser Zettel noch fehlt, wir werden versuchen, den nachzureichen. Können wir später noch Kopien machen. Manchmal, da sind wir etwas angefasst von der kritischen Stimmung in Teilen unserer Gesellschaft, in den Medien. Manches richtet sich offen gegen Gott als offene Blasphemie. Offene Blasphemie. Aber vieles wird eben gegen jene abgeschossen, die sich öffentlich zu Gottes Wort bekennen. Und das sind dann oft die sogenannten Fundamentalisten. Es gab vor gar nicht so langer Zeit einen großen Leitartikel in der Taz, so nach dem Motto, die Evangelikalen kommen. Bloß weil Evangelikale sich öffentlich geäußert hatten zum Problem von Feminismus und Pornografie und Homosexualität. Und das war schon zu viel. Da wird dann gleich die Karte der Fundamentalismusgefahr gezückt. Oder denken wir an das Buch von Altbundeskanzler Helmut Schmidt, das vor kurzem erschienen ist, unter dem Titel Außer Dienst. Darin bezeichnet er christliche Mission als Verstoß gegen die Menschlichkeit. Helmut Schmidt. Und er schreibt, wenn jemand glaube, allein seine Religion sei von Gott offenbart und gesegnet, und es sei seine Pflicht, sich also dafür einzusetzen, dass diese Religion sich durchsetzt, so schreibt es Schmidt, dann verstößt er gegen die Würde und die Freiheit des Andersgläubigen und ist ein böser Mitmensch. So der Altbundeskanzler. Und manche amerikanische evangelikale Publizisten und Politiker würden die Menschenmassen anheizen und sie seien nichts anderes als asiatische Mullahs und Ayatollahs. Nun gut, bei manchem, was auch in Amerika, aber auch in Deutschland läuft, da kann man schon fragen, ob das alles so in Ordnung ist. Auch von der Form und der Art her, aber das würde nie und nimmer rechtfertigen, dieses scharfe Geschütz. Was Helmut Schmidt ablehnt, ist die Behauptung, dass es eine Wahrheit gäbe, die man erkennen könne und die man verkünden könne, mit dem Anspruch, das ist die Wahrheit. Es gibt nur einen Weg der Rettung. Tja, und dann mischen sich in diese Stimmen natürlich auch noch solche, die sich als kirchlich ausgeben. So hat jetzt auch der ACK-Vorsitzende, also Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland, das ist die Deutsche Ökumene-Organisation, ACK, gewarnt vor dem Fundamentalismus und Kreationismus, also die Lehre, dass Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat, dürften kein Einfallstor in der ACK finden. Also in der ACK finden sie fast jede Irrlehre vertreten. Keine Heresie fehlt dort. Also ist das jetzt eine gewagte Aussage, aber ich glaube, dass ich bei den Mitgliedern der ACK so fast jede Heresie nachweisen könnte. Aber das darf nicht rein. Das, was die für Fundamentalismus halten und Kreationismus. Und wenn man dann weiter nachfragt, was versteht ihr unter Fundamentalismus, dann wird sehr schnell, so hat das auch der ACK-Vorsitzende, der braunschweigische Landesbischof Friedrich Weber gesagt, wer die Verbalinspiration der Bibel vertrete. Also das, was wir vertreten. Er vertritt, dass die Bibel wirklich wortwörtlich von dem Heiligen Geist eingeben ist. Das heißt ja nicht, dass sie in einem Diktat eingeben wurde, dass sie vom Himmel gefallen ist, aber dass wirklich der lebendige Gott hinter jedem Wort steht. Das ist die klassische Lehre der Kirche durch all die Jahrhunderte hindurch gewesen. Der wahren Kirche Jesu Christi. Und dann behauptet er auch noch, dass das nichts mit Luthers Schriftverständnis zu tun habe, was erwiesenermaßen Nonsens ist. Man kann sehr wohl nachweisen, dass Luther sich für die Verbalinspiration eingesetzt hat, auch wenn er es nicht so genannt hat. Und dann sagt der Bischof noch, ja, das fällt hinter den Standard der Aufklärung zurück. Das mag sein. Es geht über den Standard der Aufklärung hinaus. Die Aufklärung ist nicht die Bibel. Die Aufklärung ist eine menschliche Philosophie, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Und wenn ein evangelischer Bischof sich nicht entblödet zu sagen, wir lehnen das ab, weil es gegen die Standards der Aufklärung spricht, dann muss man sich schon fragen, wie viel hat er wirklich verstanden? Nicht nur, wie viel glaubt er, wie viel hat er verstanden? Aber so wird Druck gemacht. Und dann ist es natürlich umso unerfreulicher, wenn da noch Leute, von denen man eigentlich annehmen sollte, Sie stünden zumindest grundsätzlich an unserer Seite, wie der Präses des Gnadauer Gemeinschaftsverband, Christoph Morgner, wenn der dann auch noch die Fundamentalismuskeule aus dem Rucksack holt und auch nochmal richtig draufhaut und die Begriffe bibeltreu und schriftgläubig in Frage stellt. Und wie er das neulich getan hat und vor einem fundamentalistischen Verständnis warnt, dass aus dem Evangelium eine Buchreligion mache und das sei Bibelkritik von rechts. Überlegen Sie mal, mit welchen Begriffen hier gearbeitet wird. Das sind ganz emotional besetzte Begriffe. Und Morgner kombiniert hier Unterstellungen miteinander, die man so früher nur von Vertretern der Bibelkritik und des Liberalismus zu hören bekam. Und er sagt beispielsweise, wer sich für die Irrtumslosigkeit der Bibel einsetzt, verliert Jesus aus dem Zentrum. Obwohl ja gerade Jesus sich für die Irrtumslosigkeit der Bibel ausgesprochen hat. Und er verbindet hier uns gewissermaßen mit dem Hauch des Anrüchigen und Extremistischen. Buchreligion, da denkt natürlich jeder gleich an den Islam. Das ist die Stimmung, liebe Leute. Und damit nimmt gewissermaßen Morgner und viele andere, auch Herr Gestadelmann hat ja vor einiger Zeit den Fundamentalismusbegriff gegenüber bibeltreuen Christen gebraucht, sehr kritisch, verwendet man gewissermaßen Begriffe, die in der Luft liegen und richtet sie gegen die eigenen Brüder und verstärkt diesen Druck. Vielleicht, weil man sich selbst ein bisschen aus der Schusslinie bringen will damit. Auch bei Malachi war die Stimmung ziemlich aufgeheizt. Das sehen wir hier. Und die Statements, die er da am Anfang zitiert, in den Versen 13 bis 15, diese Statements, die fassen zusammen, was man so spricht auf der Straße. Was der Trotz der Ungläubigen so formuliert, was er glaubt, was er als Thesen bringt. Vers 13 geht es los. Ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Der Herr hat eine ganz klare Kritik angebracht. Er sagt, ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen. Aber ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Nun gut, und dann zitiert Malachi, was sie geredet haben. Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Vers 14. Und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Heerscharen in Trauer zu gehen? Nun preisen wir die Übermütigen glücklich. Denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, die stehen aufrecht. Und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Das ist deutlich. Die sind so blind, dass sie ihre Sünde gar nicht mehr erkennen. Wo haben wir denn gegen dich geredet? Oder vielleicht ist das nur eine dreiste, trotzige Leugnung. Erzähl uns doch nichts. Wir wissen von nichts. Und ihre Parole steht in direktem Widerspruch zu dem, was in Vers 12 stand. Da hat ja Gott gesagt, man wird euch noch beneiden dafür, dass ihr zu mir gehört. Und sie sagen, von wegen beneiden. Was hat in Vers 12 gestanden? Die Heiden werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens werden, spricht der Herr der Heerscharen. Und sie sagen in Vers 14, nein, es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht. Und sie gehen offensichtlich von dieser Annahme aus, mit ihrer äußeren Religiosität, dass wenn es dem, der mal was mit Gott macht, nicht gut geht, dass ihn offensichtlich Gott nicht will oder Gott nicht kann, wenn dieser Tun-Ergehens-Zusammenhang nicht sofort stimmt, wenn nicht sofort ausgezahlt wird, religiöse Leistung, Wohlergehen, dann kann wohl Gott nicht so mächtig sein oder er will nicht. Und so einen Gott brauchen wir nicht. Dahinter steckt dieser Anspruch, wenn wir bestimmte Regeln einhalten, dann müsste Gott eigentlich auch unsere Erwartungen erfüllen. Das ist der Anspruch, der dahinter steckt. Und Jesus hat solche Leute, die diese äußere Religiosität praktiziert haben, Heuchler genannt. Können Sie nachlesen, Matthäus 6, Vers 1. Und auch Amos hat sich schon dazu geäußert, zu den Leuten, die meinen, sie machen religiösen Betrieb. Sie feiern die Gottesdienste so einigermaßen nach der gängigen Ordnung. Sie haben die richtige Form. Sie haben vielleicht sogar das richtige formale äußere Bekenntnis. und können das runterrasseln, auswendig vielleicht. Aber in ihrem Herzen sind sie fern von Gott. Und wenn Gott nicht gleich reagiert, dann ist es eben nichts mit ihm. Dann kann er nicht oder er hat kein Interesse an uns. Und von da aus liegt dann der nächste Schritt ganz nah. Wenn Gott auf Frömmigkeit nicht reagiert, dann reagiert er auch nicht auf Gottlosigkeit. Das ist Vers 15. Wenn Gott auf Frömmigkeit nicht reagiert, dann auch nicht auf Gottlosigkeit. Enttäuschte, oberflächliche Religiosität schlägt um in Feindseligkeit und Zynismus. Das hat man so oft. Wenn oberflächliche Religiosität scheitert, dann schlägt sie oft um in Feindseligkeit gegen Gott und Zynismus. Und viele, die dann als grobe Gotteslästerer und Gottesleugner und Gottesfeinde in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten sind, waren Leute, die es mal religiös versucht hatten. Dem Bösen geht es gut. Und sie können sich sogar erlauben, Gott herauszufordern, ohne dass das zu Konsequenzen führt. Das ist die Aussage hier. Das steht schon in Malachi 2, Vers 17. Wer Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn. Wo ist der Gott des Gerichts? Passiert doch nichts. Lasst uns sehen, wie weit wir gehen können. Lasst uns es ausprobieren. Das ist wie die aktuelle Parole der Atheisten. Gottlos glücklich, ein erfülltes Leben braucht keinen Gott. Das ist genau fast wortwörtlich abgeschrieben aus Malachi. Und so ist die Stimmung auf der Straße. Malachi schreibt das auf. Er verschließt davor nicht die Augen. Aber das ist Gott sei Dank nicht das ganze Bild. Gott sei es gedankt. Es gibt auch andere Stimmen. Es gibt neben dem Trotz der Ungläubigen zweitens den Trost der Gläubigen. Vers 16. Da besprachen sich miteinander, welche den Herrn fürchteten, und der Herr achtete darauf und hörte es, und ein Gedenkbuch wurde für ihn geschrieben, für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Herrscher, als mein auserwähltes Eigentum, man kann etwas frei übersetzen, als mein Juwel behandelt, an jenem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Eine wunderbare Aussage. Also, das ist der Trost der Gläubigen. Da besprachen sich miteinander, und zwar da, zeitgleich. Das erste Wort ist ganz wichtig, auch im hebräischen Vers steht es am Anfang, da. Als sich die Gottlosigkeit immer dreister gebärdet, da besprechen sich auch die, die den Herrn fürchten. Das ist hier zunächst natürlich bezogen auf Israel. Wir haben es schon gestern gesehen, wenn dieses Volk auch erwählt ist und seine Verheißungen nicht verloren gehen, so ist doch nicht jeder einzelne Israelit automatisch gläubig und gerettet. Und schon im Alten Testament ist vom Rest die Rede, vom heiligen Rest, der dem Herrn treu bleibt. Diesen heiligen Rest, den es durch all die Zeiten hindurch gibt bis heute. Und Sie haben einige Bibelstellen hier angeführt zum Rest Israels, die Sie nachschlagen können auf Ihrem Zettel. Auch hier bei Malachi ist es eine Minderheit offensichtlich, die ihrer gottlosen Generation gegenübersteht. Es wird über die Zahlen nichts gesagt. Man kann das nicht mit Sicherheit behaupten, aber sie spüren den Druck. Sie spüren den Druck der Gottlosen. Sie merken genau, was da abgeht. Sie hören genau die Parolen auf den Straßen. Und das ist nicht unvergleichbar mit unserer Situation. Circa 2/3 der Deutschen gehören allgemein zur Christenheit, gehören einer der großen Volkskirchen an. Und wie viel davon sind wirklich gläubig? Das ist nur eine Minderheit, die wirklich dem Herrn Jesus Christus als ihrem Herrn und König nachfolgt. Das ist nur eine Minderheit. Und genauso war es da. Und mit dieser Minderheit meine ich jetzt nicht die Glinus. Das hat uns mal jemand so spaßhaft gesagt. Na, kennt ihr die Glinus? Das sind die Gläubigen in unserem Sinne. Glinus. So ist das nicht gemeint. So nach dem Motto unser Geschmäckle. Diejenigen, die uns passen, die so in jeder einzelnen kleinen Frage genauso denken wie wir, auch in den Dingen, die in der Bibel nicht so hundertprozentig festgelegt sind. Das sind die Glinos und mit denen können wir. Und die anderen, naja, da wissen wir nicht so genau. So ist das nicht gemeint, sondern es ist gemeint mit im biblischen Sinne wirklich gläubig. Dem Herrn Jesus Christus als ihrem Herrn und König vertrauend und nachfolgend, befreit von ihrer Schuld durch seine Vergebung, durch sein Opfer am Kreuz, gegründet auf dem unverrückbaren Fundament seines heiligen Wortes. Nicht einfach nur Glinus. Nun, es ist nicht so, dass die wahrhaft Gläubigen keine Schwierigkeiten mit der aktuellen Situation hätten. Das ist nicht so. Die haben auch ihre Probleme mit ihrer Machtlosigkeit. Und wahrscheinlich wurde manchmal auch in diesen Kreisen der Frommen, der wirklich Gläubigen, Psalm 73 gebetet. Dieser Psalm, wo es um die vermeintliche Glücklichkeit der Gottlosen geht. Ab Vers 2, ich wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten, denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut geht. Das Problem hat sicherlich auch die Gläubigen bewegt und die Frommen bedrückt. Denn für sie gibt es keine Qualen, gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und sie werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prahlen sie in Hoffart. Und so geht es weiter. Ihnen geht's gut, ihnen geht's gut, ihnen geht's gut. Und das haben sicherlich die Gläubigen in solcher Situation auch manchmal gedacht. Damit haben die sicherlich auch gekämpft. Und wahrscheinlich kämpfen wir manchmal auch damit. Warum bin ich arbeitslos, wo ich doch Jesus nachfolge? Und mein gottloser Nachbar schwimmt im Geld. Warum ist dessen Kind gesund, erfolgreich in der Schule und bei meinem habe ich ständig Sorge? Warum? Warum läuft da scheinbar alles glatt? Der glaubt doch nicht. Das ist das altbekannte Problem. Und wissen Sie, dass die Wende in Psalm 73 kommt in Vers 17. Da heißt es vorher, es war mir zu schwer, Vers 16. So sann ich nach, ob ich es irgendwie begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Und dann kommt die Wende in Vers 17, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende, bis ich zu Gott rief, bis ich Gottes Perspektive suchte und nach dem Ziel, nach dem Ende fragte, wie wird's ausgehen? Und da wendet sich die ganze Stimmung. In diesem Psalm 73, den müssen Sie unbedingt mal lesen, heute wieder. Und das mündet dann in dieses frohe Loblied, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich mit deiner rechten Hand. Und du bringst mich ans Ziel. Aber dazu mussten sich auch die Gläubigen immer wieder durchkämpfen. Verstehen Sie, dazu müssen wir uns auch immer wieder durchkämpfen. Das heißt, der Herr muss uns immer wieder dahin ziehen, dass wir uns nicht in der falschen Weise mit den Gottlosen vergleichen. Und dass wir nicht verzweifeln an unseren Schwierigkeiten, die wir auch als Gläubige haben. Aber wir haben einen Trost, der höher ist als alles, was menschlicher Trost jemals würde bieten können. Also, das halten wir fest. Auch die Gläubigen waren in Not. Aber was unterscheidet sie? Warum gehen sie so anders mit dieser Situation um? Es wird hier sehr präzise ausgedrückt. Vers 16, das heißt, sie fürchteten den Herrn. Welche den Herrn fürchteten, und der Herr achtete darauf und hörte es, und ein Gedenkbuch für ihn aufschrieb, für die, welche den Herrn fürchten. Zweimal wird es hier gesagt. In diesem einen Vers. Und dann nochmal in Vers 20. Also das ist ihr großes Kennzeichen, ihr Charakteristikum, dass sie den Herrn fürchten. In Kapitel 1, Vers 6, das hat uns Bruder Pflaum gestern so beeindruckend dargelegt, wird klar, das Hauptproblem der Gottlosen ist, dass sie Gott nicht fürchten. Und daraus folgen die ganzen anderen Schwierigkeiten, die dann in Kapitel 2 so drastisch und plastisch geschildert werden. Aber die hier, die fürchten den Herrn. Die hatten gesehen, daraus folgen alle anderen Missstände, wenn wir den Herrn nicht wirklich fürchten. Das ist das Entscheidende. Auch für uns, liebe Geschwister, dass wir den Herrn ernster nehmen als alles andere und jeden anderen. Das heißt, ihn zu fürchten. Mit tiefer Ehrfurcht. Zu wissen, dass sein Urteil über uns entscheidet und kein anderes. Kein anderes. Mögen die Leute noch so groß und noch so mächtig und noch so einflussreich sein. Kein anderes. Und dass wir ihm mehr gefallen wollen als jedem anderen. Er entscheidet. Ihm wollen wir gefallen. Vor ihm beugen wir uns. Und ihm vertrauen wir. In letzter Instanz. Auch wenn wir menschlich gesehen manchmal ins Wanken kommen. Die den Herrn fürchten. Darum geht's. Und das prägt die Gespräche dieser Leute untereinander. Schauen Sie, da heißt es im Vers 16, da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchten. Das heißt, sie werden über Gott geredet haben. Sicherlich auch über ihre Probleme, die sie sonst hatten. Aber im Mittelpunkt ihrer Gemeinschaft, ihres Miteinanders, stand der lebendige, heilige Gott. Da besprachen sich miteinander, die den Herrn fürchteten. Prägt uns das, dass wir den Herrn fürchten? Und dann das zweite Kennzeichen, was hier gesagt wird, in Vers 16 ebenfalls, die seinen Namen hochachteten. Das gehört ganz untrennbar dazu. Den Herrn zu fürchten heißt, seinen Namen hochzuachten. Der Name steht für die ganze Person. Das heißt, ihn hochschätzen, ihn lieben, ihn ehren, mehr als alles andere. Das ist hier damit gemeint. Dass wir es nicht ertragen können, wenn andere schlecht über diesen allmächtigen Gott reden. Wenn sie unseren Herrn Jesus Christus lächerlich machen. In Karikaturen oder auf andere Art und Weise. Und dass wir ihn wirklich lieben und ehren. Dass er uns auf dem Herzen liegt. Dass er unser Schatz ist. Das heißt es, seinen Namen, seine Person hochachten. Ihm zu Lob singen, auch als Gemeinde. Uns um ihn zu drehen. Und in Vers 20 haben Sie ja nochmal so schön die Kombination dieser beiden Kennzeichen. Gott fürchten und seinen Namen hochachten. Und dann ist das in Vers 20 von Malachi nochmal ganz genial zusammengefasst. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet. Da haben wir die Gottesfurcht und die Hochachtung des Namens nochmal direkt zusammengestellt. Ganz interessant. Also, das soll uns kennzeichnen, dass wir Gott fürchten, dass wir seinen Namen hochachten. Und dann das dritte Kennzeichen, was wir hier sehen, was die Gläubigen ausmacht. Da besprachen sich miteinander, die den Herrn fürchten. Das heißt, sie suchen die Brüder. Sie suchen die Mitchristen. Sie wollen in dieser harten, angefochtenen Situation sich gegenseitig stützen in Christus. So wie von David und Jonathan gesagt wurde, dass sie sich stärken gegenseitig im Herrn. So machen das hier die Gläubigen. Und das ist die Idee, die hinter dem Malachi-Kreis steht. Wahrscheinlich haben sie sich manchmal gefragt, warum haben sie sich ausgerechnet Malachi-Kreis genannt? Ich glaube, das war die Idee eines der älteren Brüder. Genau auf diesen Vers ist das bezogen. In einer schwierigen Situation, wo auch in Kirche und Gemeinden und in christlichen Werken und in dem, was man so landläufig evangelikal nennt, viele falsche Entwicklungen einreißen. Da wollen sich die miteinander besprechen, die den Herrn fürchten. Und dahinter steht nicht die Behauptung, wir sind die Einzigen, die den Herrn fürchten. Und wenn ich zum Malachi-Kreis gehört, der fürchtet den Herrn nicht. Das ist sehr absurd. Aber das ist unser Motto. Wir wollen uns gegenseitig stärken. Wir wollen miteinander auch in der Öffentlichkeit für Gottes Wahrheit eintreten. Wir wollen den falschen Lehren entgegentreten, gemeinsam. Und wir wollen in dieser Bruderschaft den Weg miteinander gehen und auch andere dazu einladen. Das ist der Grundgedanke, der hinter dem Malachi-Kreis steht. Deswegen führen wir auch diese Konferenzen durch, zu denen wir auch hier durch diese Prospekte wieder eingeladen haben. Deswegen veranstalten wir Malachi-Tage, nicht weil wir irgendwelche Parteien bilden wollen oder weil wir Leute hinter irgendwelche persönlichen Fahnen sammeln möchten, sondern wir suchen die Brüder. Wir suchen die Brüder und die Schwestern. Und wir wollen in dieser Situation unsere Verantwortung gemeinsam als Christen wahrnehmen. Und Bruder Pflaum und ich, wir haben gestern Abend noch mal drüber gesprochen und wir haben gesagt, das Gute an dieser bedrängten Situation ist, dass es uns mit so vielen Brüdern wirklich zusammenbringt. Und dass viele Brüder auch lernen, über Einzelfragen, die für sich genommen nicht unwichtig sind, zum Beispiel die Tauffrage, aber doch zu erkennen, das trennt uns nicht als Brüder in Christus. Und wir streiten nicht mit letzter Vehemenz für Fragen, die zwar wichtig sind, die wir in unseren Gemeinden auch klären müssen, wo wir auch eine klare Linie brauchen, aber die uns nicht von unseren Brüdern in Christus trennen. Das ist der Punkt. Und deswegen liegt uns dieser Malachi-Kreis so am Herzen, weil in dieser Situation es so nötig ist, dass die Christen gesammelt werden, dass wir uns suchen. Deswegen sind wir so dankbar, dass auch diese Bibeltage sich zu einem kleinen Sammlungspunkt entwickeln durften. Dass wir uns suchen und miteinander Christus ehren wollen. Da besprachen sich die miteinander, die den Herrn fürchten. Das ist genau unser Anliegen. Und wir sagen das nicht selbstgerecht in dem Sinne, dass wir die Einzigen wären, die den Herrn fürchten. Und wir wissen auch, wie sehr es uns an bestimmten Punkten noch an Gottes Furcht auch mangelt. Das wussten die Gläubigen bei Malachi auch. Aber wir wollen uns von diesem Weg nicht abbringen lassen. Und wir vertrauen dem Herrn, dass er auch in diesen Zeiten in dieser Weise seine Gemeinde wirklich zur gegenseitigen Stärkung sammelt. Und zu seiner Ehre. Und es ist wirklich, wirklich kostbar, diese Bruderschaft auch zu pflegen und zu wissen, man kann sich aufeinander verlassen, auch in schwierigen Zeiten. Und man kann sich trösten und ermutigen für den jeweiligen Dienst. Also es ist wichtig, dass die Gläubigen hier im Gegensatz zu den Trotzigen nicht dargestellt werden als die moralisch Überlegenen. Das ist ganz wichtig. Es wird nicht gesagt, das eine waren die Guten und das andere waren die Bösen. Sondern was die Gläubigen unterscheidet, ist, die suchen den Halt bei dem Herrn selbst. Da suchen sie ihren Halt, nirgendwo sonst. Und sie wollen sich darin gegenseitig stützen. Und dadurch sind sie dann auch für Gott einsetzbar. In Vers 18 wird nochmal deutlich gesagt, sie dienen Gott. Sie dienen Gott. Das ist es, womit man all das, was sie tun, zusammenfassen kann. Und dadurch können sie dann auch einander dienen, weil sie dem Herrn dienen. Wir können nicht ohne ihn leben. Wir können nicht ohne ihn leben. Das verbindet uns. Und wir wollen ihn bezeugen und seinen Namen ehren und ihn preisen. Und wir hoffen nicht vergeblich, denn der Trost der Gläubigen kommt von ihrem Herrn selbst. Und zwar zunächst durch den Mund von Malachi. Schauen Sie, das ist doch großartig, was hier steht, was Gott dann sagt durch Malachi. Der Herr achtete darauf, Vers 16, und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten. Der Herr hört es. Und Gott sagt, sie werden von mir, spricht der Herr der Heerscharen, also wieder die Macht Gottes wird betont, als mein auserwähltes Eigentum behandelt, an dem Tag, den ich bereite. Schauen Sie, da kann man doch nicht mehr ungerührt bleiben, wenn man das liest. Da steht, der Herr achtet darauf, er hört das Gebet. Darauf dürfen wir uns verlassen, dass der Herr hört, dass er achtet, dass sie nicht umsonst nach ihm rufen. Nehmen Sie das mit, der Herr achtet drauf. Wir denken manchmal, er achtet nicht drauf, aber er verspricht es hier. Das dürfen wir für uns in Anspruch nehmen. Und Malachi unterstreicht das dann zweitens durch dieses Bild mit dem Gedenkbuch. Das erinnert uns ein wenig an das Buch des Lebens, das auch an anderen Stellen der Bibel auftaucht. Aber wahrscheinlich ist der unmittelbare Bezugspunkt hier ein persischer Brauch. Man legte bestimmte Bücher an, um wichtige Ereignisse und Personen festzuhalten, dass sie nicht vergessen wurden. So ein Beispiel finden Sie auch im Buch Esther, das etwa um diese Zeit entstanden ist, wo der König nachts, als er nicht schlafen kann, in diesem Gedenkbuch nachliest. Und so heißt es hier, es wird ein Buch angelegt. Gott hat dich fest im Blick. Es kennt der Herr die Sein, werden wir gleich nach der Predigt singen, und hat sie stets gekannt. Es ist, als ob er ein Gedenkbuch angelegt hätte. Du gehst ihm nicht verloren. Deine Situation wird von ihm nicht vergessen. Sie wird nicht übersehen. Du kannst dich drauf verlassen. Du kannst dich drauf verlassen. Nehmen Sie es bitte mit. In Psalm 56, Vers 9 steht etwas Ähnliches. Da sagt der Psalmist, zähle die Tage meiner Flucht, sammle meine Tränen in deinen Krug. Ohne Zweifel, du zählst sie. Gott zählt auch ihre Tränen. Er weiß genau, was sie umtreibt. Er weiß auch die Dinge, mit denen sie einfach noch nicht fertig geworden sind. Und er sieht es. Er hat das Buch geschrieben, im bildlichen Sinne gesprochen. Es kennt der Herr die Seinen. Das ist der große Trost der Gläubigen. Er achtet auf sie und er kennt sie. Wir müssen einfach nur an diesem Text entlang gehen, dann wird alles ganz klar. Und dann kommt das Nächste, das Dritte. Gott behandelt sie als auserwähltes Eigentum. Das gilt denen, die ihm glauben. Im Volk Israel genauso wie uns in der Gemeinde jetzt. Die dem vertrauen, was der lebendige Gott offenbart hat. Er achtet auf sie, er hat dieses Gedenken, er vergisst sie nicht. Und das Dritte ist, er behandelt uns als auserwähltes Eigentum. Und da gibt es im Englischen teilweise wunderbare Übersetzungen dieses hebräischen Begriffes. Also Menge, ist natürlich noch deutsch übersetzt, Sondereigentum. In der New International Version, da steht Treasured Possession. Wertgeschätzter Besitz, wertvoller Besitz, Schatz. Kronjuwelen, könnte man etwas frei übersetzen. In einer anderen englischen Übersetzung heißt es, they shall be mine on the day that I make them my jewels. Meine Juwelen, sie sind mein und sie sind meine Juwelen. Das ist eine durchaus seriöse Übertragung auch des hebräischen Begriffes, der da steht. Das ist das Kostbare. Und das ist die Botschaft, die Gott durch Malachi den Leuten zukommen lässt. Ihr seid meine Juwelen. Ihr seid mein kostbarer Besitz. Ich lasse euch nicht aus meinen Händen. Ich halte dich fest. Und dahinter steht die Zusage, die Gott schon durch Mose geschenkt hatte. Das können Sie in 2. Mose 19 nachlesen, Verse 5 bis 6. Israel ist Gottes wertvoller Schatz. Da heißt es, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet. 2. Mose 19 ab Vers 5. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern, dann kommt dieser Begriff, mein besonderes Eigentum sein. Meine treasured possession. Meine Juwelen. Mein Sonderbesitz. Das steht schon in 2. Mose 19, Vers 5 bis 6. Und dann geht es weiter, denn die Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Und das wird dann fast wortwörtlich zitiert von dem Apostel Petrus. In 1. Petrus 2, Vers 9, wo er der Gemeinde sagt, auch ihr seid das königliche Priestertum, ihr seid ein heiliges Volk dem Herrn, ihr seid der wertgeschätzte Schatzbesitz eures Gottes. Wenn Sie staunen wollen, müssen Sie bloß die Bibel studieren. Und schauen Sie, welcher Trost liegt da drin, welche Ermutigung, dass uns diese Zusage geschenkt wird. Gott will nicht nur unser Schatz sein, sondern wir sind auch sein Schatz. Und Sie finden einige Stellen, wo ähnliche Begriffe vorkommen, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Juwelen, Besitz, Eigentum verwendet für Gläubige. Ich habe sie Ihnen hier auf diesem Zettel auch nochmal notiert. Mit diesem letzten Hinweis verbindet Gott dann noch etwas. Er sagt, und das ist das vierte, was er ihnen schenkt, also er achtet auf sie, er schreibt sie in dieses Gedenkbuch, er behandelt sie als auserwähltes Eigentum. Und das Letzte, was Gott ganz konkret dann dazu sagt, ist, auch das steht noch in Vers 17, und an dem Tag, den ich bereite, will ich sie verschonen, das wird ein Gerichtstag sein, will ich sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Also das ist das Vierte, was Gott denen schenkt. Er beachtet sie, er gedenkt ihrer, er beschützt sie wie seinen Schatzbesitz und er verschont sie als Kinder im Gericht. Ja, was wollen Sie noch mehr? Das verspricht der Herr. Und mit diesem letzten Hinweis leitet Malachi dann zu dem dramatischen Vergleich über, mit dem er sein ganzes Buch zum Abschluss bringt. Bisher hat er zwei zwei Gruppen ganz klar konturiert und beschrieben. Er steht vor einer ganz klaren Alternative. Da ist erstens der Trotz der Ungläubigen. Und da ist zweitens der Trost der Gläubigen. Und wir haben deutlich gesehen, das gilt nicht nur für Israel, sondern das gilt auch für uns. Dieses Entweder-Oder. Nun kann man sagen, nach außen, oberflächlich betrachtet, ist dieser tiefe Gegensatz nicht immer so erkennbar, nicht immer so offensichtlich, deutlich. Und das macht uns ja oft so zu schaffen. Das bringt ja diese Anfechtung vom Psalm 73. Es sieht manchmal genau andersherum aus. Und dieser klaffende Gegensatz, der ja da ist, der ja gilt, der ja real ist, der steht uns nicht immer so deutlich vor Augen, welch enormes Privileg und Vorrecht es bedeutet, dem heiligen Gott gehören zu dürfen. Und Malachi sagt, aber es kommt der Tag, da wird keiner mehr diesen Unterschied übersehen können. Es kommt der Tag, da wird man es nicht mehr vertuschen können. Es kommt der Tag, von dem Paulus in Philipper 2 sagt, es werden sich alle Knie beugen müssen und alle Zungen bekennen, dass Christus der Herr sei zur Ehre Gottes des Vaters. Auch die, die ihn verleugnet, verlacht, abgelehnt haben. Sie werden es alle zugeben müssen. Sie werden es alle sehen müssen. Sie werden es nicht mehr abstreiten können. Sie werden nur noch sehen, wie furchtbar sie sich getäuscht haben und wie fahrlässig sie die Liebe Gottes von sich gewiesen haben. Dieser Tag kommt. Und dann folgt dem Trotz der Ungläubigen und dem Trost der Gläubigen als letztes, drittens, die Trennung des Gerichtes. Und diese Summe, die formuliert, also Malachi hat das sehr schön klar aufgebaut, diesen Abschnitt. Sie können das richtig Absatz für Absatz untersuchen, die einzelnen Aspekte sich notieren und dann zu diesem Ergebnis kommen. Ist wunderbar gegliedert von Malachi. Und dann steht eben am Ende die Trennung des Gerichts. Dann werdet ihr wieder sehen, Vers 18. Dann. Jetzt kommt euch subjektiv das Warten oft sehr lange vor. Aber dann werdet ihr sehen, was die Spötter angeblich vermissen, Vers 14. Es ist umsonst, dass man Gott dient. Und auch in 2. Petrus 3 lesen wir davon, wie die Spötter sagen, ja, wo bleibt denn unser Kommen? Wann kommt er denn wieder? Ihr singt und ihr bekennt da an eurem Glaubensbekenntnis, er wird kommen, er wird wiederkommen, zu richten die Leben und die Toten. Wo bleibt er denn? Und genau darüber spricht auch Malachi. Er sagt, dann zu Gottes Stunde, wenn es soweit ist, dann werdet ihr wieder sehen. Nicht nur glauben, sondern dann werdet ihr es sehen. Dann wird es evident sein, offensichtlich für alle Welt, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen. Zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Man könnte das vereinfachen und sagen, zwischen dem Gläubigen und dem Ungläubigen. Denn es geht hier nicht um Werke, die der eine besser tut als der andere, sondern es geht darum, ob einer dem heiligen, lebendigen Gott gehört und sich an ihn klammert oder nicht. Das ist hier gemeint. Und es ist auch interessant, die Formulierung, ist Ihnen das aufgefallen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Denn wenn er Gott nicht dient, ist das egal, wem er sonst dient. Da steht nicht zwischen dem, der Gott dient und diesem oder jenem Götzendienst, sondern dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Das ist die Frage für Sie und für mich genauso. Diene ich Gott oder diene ich ihm nicht? Wenn ich nicht Gott diene, ist es egal, wem ich sonst diene. Wenn ich Gott meine höchste, letzte Loyalität beanspruchen darf, ist es egal, wem sie sonst gehört vor Gott. Ein Wohltätigkeitsverein, ein Fußballclub, einem Chef, einem anderen Menschen, einer Sekte, meiner Ehre, meinem Geld, was immer. Wenn ich nicht Gott diene, ist es egal, wem ich sonst diene, vor Gott. Natürlich ist es besser, ich diene einem Wohltätigkeitsverein, als ich diene einer Schlägertruppe. Das ist graduell gesehen etwas besser, ja. Aber vor Gott im Letzten nicht. Hilft es mir nichts. Entweder du dienst Gott oder dein Dienst ist letztlich vergeblich. Und dann zeigt Malachi zum Schluss, das müssen wir uns nur noch angucken, was mit den Ungläubigen geschieht, Vers 19, und was mit den Gläubigen geschieht, Vers 20 bis 21. Und da spielt jetzt ein Begriff die entscheidende Rolle, nämlich es ist der Tag oder der Tag des Herrn. Wir können das jetzt nicht mehr ausführlich hier erläutern, aber der Tag des Herrn ist ein ganz entscheidendes Konzept für das Eingreifen Gottes in Gericht und Gnade. Das finden Sie an ganz vielen Stellen in der Bibel. Ich habe Ihnen nur einige wenige hier aufgeschrieben. Joel 2,11, 3,4, Zephania 1,14 folgende, Apostelgeschichte 2,20, 2. Petrus 3,1. Und da habe ich dahinter geschrieben UVÖ und viel öfter. Das ist damit gemeint. Also nicht nur so ein paar weitere Stellen, sondern und viel öfter. Also man kann auch mal eine neue Abkürzung erfinden. Ja. In Zephania 1, Vers 14 heißt es zum Beispiel, da werden die Starken schreien, denn dieser Tag ist ein Tag des Grimms, ein Tag der Trübsal und ein Tag der Angst. Und der Alttestamentler Walter C. Kaiser hat das sehr schön nachgewiesen in einer Untersuchung, dass für verschiedene Propheten in verschiedenen Zeiten dieser Tag nahe war. Immer wieder ist in bestimmten Zusammenhängen vom Tag des Herrn gesprochen worden. Und er hat das dann so benannt, er hat gesagt, der Tag des Herrn ist ein, er nennt das kollektives Ereignis. Das heißt, viele einzelne Tage des Herrn, wo Gott in Gericht eingreift, die dann sich gewissermaßen zuspitzen und zulaufen auf den letzten großen, endgültigen Tag des Herrn. Man kann eine hochinteressante Studie über diesen Begriff machen, sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Und dann sieht man, das ist ein kollektives Ereignis, dass immer einzelne Tage des Herrn gewissermaßen dazukommen, in denen Gott mit seiner ganzen Macht und Heiligkeit erkennbar eingreift und die auf den großen endgültigen Tag des Herrn zulaufen. Das erklärt auch sehr schön, warum auch im Neuen Testament viele verschiedene Aspekte, die mit dem zweiten Kommen Jesu in Verbindung stehen, jeweils Tag des Herrn genannt werden oder der Tag der Offenbarung. Darauf läuft es zu, auf den großen Tag des Herrn. Und das wird hier auch in Vers 19 sehr deutlich gesagt. Was geschieht mit den Gesetzlosen? Denn siehe, der Tag des Herrn kommt. Und da steht nicht der Tag des Herrn, da steht nur der Tag. Der Tag. Er kommt brennend wie ein Ofen. Da werden die Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, Klammer auf, weil sie Gott nicht glauben, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag, ist wieder dieser charakteristische Tag, wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, so dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Das ist sehr drastisch gesprochen. Und Feuer ist beim Tag des Herrn in diesem Zusammenhang ein Zeichen des Gerichts Gottes. Darum auch diese mehrfache Erwähnung von Ofen und Verbrennen. Und zwar mit Stumpf und Stiel. Dieses Gericht greift durch. Dieses Gericht ist der totale Gegensatz von Oberflächlichkeit. Mit Stumpf und Stiel. Hier steht, es wird weder Wurzel noch Zweig übrig bleiben. Es wird endgültig sein. Es wird endgültig sein. Und es ist interessant, dass im Neuen Testament der Tag des Herrn immer wieder verbunden wird mit dem Kommen Jesu. Und wir hatten ja gestern schon gesagt, im Alten Testament ist noch nicht diese Unterscheidung zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu da. Das haben die Propheten noch nicht von Gott so offenbart bekommen, sondern das hat Gott dann in dieser Differenzierung erst später offenbart. Jesus hat davon gesprochen, dass er wiederkommen wird. Die Apostel haben das dann aufgenommen. Und es wird der Begriff der Tag des Herrn sowohl verwendet für das erste Kommen als auch für das zweite Kommen Jesu. Und besonders häufig ist dann auch in Verbindung mit seiner Wiederkunft davon die Rede. Da habe ich Ihnen auch etliche Stellen dazu notiert, die in diesem Zusammenhang zu bedenken sind. 1. Korinther 5,5, 1. Thessalonicher 5,2, 2. Thessalonicher 2,2, 2. Petrus 3, dieser ganze Kontext gehört natürlich auch dazu. 2. Korinther 1, um Vers 14 herum und viele andere Stellen. Also, der Tag des Herrn kommt und er läuft zu auf den letzten großen Tag des Herrn. Und nun ist bei Malachi noch etwas auffällig, dass die Rede vom Tag des Herrn bei ihm eine der positivsten Darstellungen ist, die es von diesem Tag des Herrn gibt. Gerade Malachi, und deswegen konnte sich auch das Neue Testament so wunderbar auf ihn berufen, gerade Malachi macht besonders deutlich, dass dieser Tag des Herrn eben nicht nur Finsternis ist, sondern auch strahlende Sonne bringt, wenn Gott endgültig zum Ziel kommt. Nicht nur Gericht für die einen, sondern auch Heil für die anderen. Und das wird so großartig in Vers 20 ausgedrückt. Und Sie merken, wir nähern uns immer mehr der Zielgeraden. Also, in Vers 19 wird gesagt, was mit den Gesetzlosen aus Vers 18 wird. Und in Vers 20 und 21 wird gesagt, was mit den Gerechten aus Vers 18 wird. Und da heißt es im Vers 20, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, den Namen hochachten, Gott fürchten, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung unter ihren Flügeln. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Hüpfen wie die Mastkälber ist in einer Übersetzung geschrieben. Das kann man sich, denke ich, sehr gut vorstellen. Das Entscheidende hier ist die Sonne der Gerechtigkeit. Wer ist mit der Sonne gemeint? Das hat Paul Gerhardt nicht umsonst geschrieben. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Das ist natürlich noch keine exegetische Begründung, aber Paul Gerhardt hat das richtig verstanden. Die Sonne bringt es an den Tag. Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unserer Zeit. EKG 218. Mit dieser Sonne, wer hat uns das gelehrt? Zacharias. Mit dieser Sonne ist Jesus Christus gemeint. Und es ist hochinteressant, wenn wir sehen, wie das in Lukas 1, Vers 76 und 79 steht, wenn wir uns diese Stelle noch kurz anschauen, da ist es, als ob Zacharias das, was hier in Vers 20 steht, verbinden würde mit dem, was in Jesaja 9, Vers 2 steht. Und er bündelt das dann bezogen auf Christus. Was sagt er? Was sagt er über den, der da kommen wird? Er sagt, erst Lukas 1, ab Vers 76, und du, Kindlein, das richtet sich an seinen Sohnemann Johannes den Täufer. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten sein, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest. Und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung der Sünden. Und jetzt kommt's. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Das Licht aus der Höhe, die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Und Sie wissen ja, wie es in dieser messianischen Verheißung in Jesaja 9 so wunderbar steht. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im Lande der Todesschatten, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und der Herr Jesus hat dann gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das ist ein starker Hinweis darauf, dass hier Malachi in prophetischer Vorausschau von dem Messias als der Sonne spricht. Und es gibt noch einen interessanten Hinweis, dass wir das wirklich nicht spekulativ überfrachten, wenn wir das auf Jesus deuten. Wenn wir in Matthäus 17 nochmal nachschauen, das ist der Text, den Bruder Bügeln uns vorhin gelesen hat, da geht es ja nochmal um die Begegnung Jesu mit Mose und Elia. Diese ganz, ganz spezielle Situation. Und was steht da in Vers 2? Da hat mich gestern Bruder Flaum noch drauf gestoßen. Da wird über Jesus gesagt, und er wurde verklärt vor ihnen. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Das ist die Begegnung Jesu mit Mose und Elia, von dem hier auch viel die Rede ist. Und es wird gesagt, er ist wie die Sonne. Also, ich denke, wir haben guten Grund, das wirklich ernst zu nehmen, dass hier mit dieser Sonne bei Malachi, ohne dass er das schon im Letzten versteht und übersieht, mit der Sonne der Gerechtigkeit unser Herr Jesus Christus selbst gemeint ist, der die Gerechtigkeit bringt, der uns vor Gott dadurch gerecht macht, dass er die Schuld trägt, die Sünde unserer Ungerechtigkeit. Und wenn wir uns jetzt an ihn klammern und seine Vergebung in Anspruch nehmen, dann werden wir gerecht gesprochen. Er ist die Sonne, die uns Gottes Gerechtigkeit schenkt. Das verspricht Malachi denen, die dem lebendigen Gott glauben. Und dann geht's noch weiter. Wir sind gleich fertig. Unter ihren Flügeln. Was ist mit den Flügeln gemeint? Wahrscheinlich sind die Flügel der Sonne gemeint. Was sind die Flügel der Sonne, die strahlen? Also Malachi entfaltet das Bild jetzt weiter. Wir denken bei Flügeln immer an dieses Wort Jesu, was sicherlich auch nicht verkehrt ist in diesem Zusammenhang. Ich habe euch so oft sammeln wollen unter meinen Flügeln. Da sind aber mehr die Flügel des Vogels gemeint. Hier ist es aber, sind die Flügel direkt bezogen auf die Sonne. Und deswegen ist das wahrscheinlichste Verständnis jenes, dass gewissermaßen unter den Strahlen der Sonne Jesu Christi, ein wunderbares Bild, wir Zuflucht und Heilung finden. Und im Alten Testament meint Heilung auch Heilung von unserer Schuld, Heilung von allem Unvollkommenen. In Jesaja 53 kann man Heilung auch als einen Ausdruck für Vergebung finden. Oder auch in Jeremia 17, Vers 14, Heilung als ein Bild für Vergebung. Also Jesus ist die Sonne und unter seinen Strahlen finden wir Zuflucht und Vergebung und Heilung. Und was wird dann geschehen? Dann werden wir hüpfen wie die Mastkälber. Das konnten die Leute sich vorstellen, nicht? Wenn die so lange im Stall waren. Und dann dürfen sie raus. Und die Pforten werden aufgemacht und endlich geht es los. So als wenn die Kinder nach dem Kindergottesdienst endlich rauskommen, ja? Oder wenn wir aus der Schule endlich rauskamen. Und uns freuten und die ganze angespannte Erwartung und Energie, die da war, sich jetzt entladen konnte. Das ist das Bild. Es ist großartig, welche Bilder, welche Metaphern auch Gott seinen Propheten verwenden lässt, damit wir das verstehen. Die Bibel ergeht sich nicht nur in philosophischen Begriffen. Die Bibel redet sehr viel auch mit Begriffen. Die Bibel hat eine wunderbare begriffliche Klarheit. Sie werden nirgendwo so viel begriffliche Klarheit finden wie in der Bibel. Und die Bibel hat auch das andere. Sie hat diese Bilder, die uns gewissermaßen als ganzen Menschen ansprechen und die aber nicht so der vagen Interpretation unserer Stimmung unterworfen sind, sondern dann studieren wir wieder die Bibel und fragen, was ist mit dem Bild gemeint? Und wir sehen hier, wir dürfen wirklich ohne Übertreibung davon ausgehen, mit dieser Sonne ist der Herr Jesus Christus gemeint, unter dessen Flügeln wir Schutz finden und Heilung, wir werden gerecht gesprochen, wir bekommen Vergebung und er will uns diese Freude schenken, dass wir springen wie die Mastkälber, dass wir voller Dankbarkeit und Erleichterung leben dürfen unter dem Schutz der Vergebung unseres Herrn. Das kündigt Maleachi an. Und natürlich diejenigen, die das hören in der Situation, die kennen Christus noch nicht. Aber wenn einer das liest, stellen Sie sich vor, wir haben ja gestern diese Lücke gezeichnet, vor der Maleachi verkündigt und dann schweigt Gott 400 Jahre. Stellen Sie sich vor, da ist einer, der hört das. Und es waren ja Leute, die das gehört haben, es waren ja Gläubige. Die kannten den Herrn Jesus noch nicht. Aber auch die konnten sich an diese Zusage klammern. Die konnten sagen, ja, der allmächtige Gott, dem wir vertrauen, der wird den Retter schicken. Der wird die Sonne schicken. Und er hat bisher alles eingelöst, was er uns versprochen hat. Und darum wird er auch das einlösen. Und darum klammern wir uns daran. Und darum hoffen wir darauf. Und darum verlassen wir uns darauf. Und damit werden wir durchgetragen. Verstehen Sie, das hat schon dem geholfen, der es 430 vor Christus hörte. Der es ergriffen hat als Verheißung. Der sich mit seinem Leben da dran gehängt hat und gesagt, der Herr wird kommen, der Messias wird die Sonne der Vergebung bringen und ich darf ihm glauben und er bringt mich sicher ans Ziel. Das will Gott schenken. Und dann wird in Vers 21 dieses Gericht über die Gottlosen nochmal beschrieben. Ihr werdet die Gottlosen zertreten. Damit ist nicht gemeint, dass die Gläubigen dann gewissermaßen den Gottlosen den letzten Tritt verpassen. Weil ja die Bibel insgesamt sehr deutlich sagt, dass Jesus der Richter ist und dass Gott richtet und nicht, dass wir gewissermaßen noch mit Hand anlegen, um die Gottlosen nun endgültig dann sonst wohin zu expedieren. Also das ist hier nicht gemeint, ganz eindeutig. Sondern im Grunde genommen, es ist hier schon von der Asche die Rede. Es ist auch wieder ein Bild, das Feuer des Gerichtes. Wir werden sie quasi als besiegt erleben. Der Herr wird sie beseitigen. Der Herr wird sie richten, nicht wir. Nicht wir führen den Heiligen Krieg. Und wissen Sie, das ist nicht geschrieben mit dieser selbstgerechten, zähnefletschenden Selbstgewissheit, die werden wir schon klein kriegen. Sondern Maleachi wirbt ja um die Gottlosen. Er versucht ja, sie zu erreichen. Und jeder, der wirklich von der Liebe zu Jesus bewegt ist, der wird ja im Grunde genommen weinen über jeden Gottlosen, der verloren geht. Das ist ja die Haltung, die Gottes Kinder haben sollen. Nicht, dass wir uns irgendwie freuen. Na ja, gut, irgendwann macht Gott auch mit den Gottlosen kurzen Prozess. Sondern der Herr will ja, dass wir um sie ringen. Dass wir für sie beten, dass wir sie nicht vorzeitig aufgeben. Das hat hier nichts mit Triumphalismus zu tun und schon gar nichts mit Heiligen Krieg. Aber es hat etwas zu tun mit der Endgültigkeit des Gottesgerichtes gegenüber dem, der seine Gnade nicht annimmt. Und es hat damit zu tun, dass diejenigen, die dem Herrn gehören, dass der Tag kommt, wo jede Bedrängung aufhört. Dass der Tag kommt, wo jeder Widerstand, der sich gegen die Kinder Gottes erhebt, endgültig beseitigt sein wird. Und dann werden wir darüber hinweggehen, so als wäre es nie da gewesen. Aber wir werden wissen, wem wir es zu verdanken haben. Gottes Gericht wird sich durchsetzen. Das meint dieser Vers 21. Ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen. An dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr, der Herrscher. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Die Konturen sind ganz klar beschrieben. Der Trost, der Trotz der Ungläubigen in den Versen 13 bis 15. Der Trost der Gläubigen in den Versen 16 und 17. Und Sie erinnern sich noch dran, dass die Kennzeichen der Gläubigen ganz klar beschrieben werden. Sie fürchten Gott, sie achten seinen Namen hoch, sie suchen die Brüder und sie dienen dem Herrn. Und der Herr reagiert, er achtet auf sie, er gedenket ihrer, das Bild mit dem Gedenkbuch, er behandelt sie als sein auserwähltes Eigentum, auch an jenem großen endgültigen Tage, an dem er eintritt, um sichtbar und endgültig zu richten. Da werden die, die ihm vertrauen, sicher aufbewahrt sein als sein auserwähltes Eigentum. Und das gilt auch schon jetzt. Schon jetzt, bevor dieses letzte endgültige sichtbare Gericht erscheint. Und sie werden von Gott, das war das vierte, verschont als Kinder. Also ein ganz klares Gegenüber. Der Trotz der Ungläubigen, der Trost der Gläubigen. Und jetzt kommt am Ende drittens die Trennung des Gerichts. Am Ende steht ein ganz klares Entweder oder. Und das Interessante ist, und nehmen Sie das bitte mit, daraus gewinnt das Buch Maleachi dann am Ende seine evangelistische Kraft. Daraus gewinnt das Buch Maleachi dann noch einmal eine ganz besondere evangelistische Kraft zum Schluss. Ich lese die letzten Verse. Gedenket an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt, und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder zu den Vätern wenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Wofür steht Mose hier? Mose steht für das Gesetz. Und auch das gehört bis heute zur Verkündigung des Evangeliums, dass wir das Gesetz predigen. Als Spiegel für den Sünder, dass er sich darin erkennen kann, in seiner Bedürftigkeit vor dem heiligen Gott. Es gibt keine echte evangelistische Verkündigung ohne das Gesetz, dass der Mensch konfrontiert wird mit dem Anspruch des heiligen Gottes, dem er nicht genügt. Und dann das Zweite, der prophetische Umkehrruf. Das ist Vers 23. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Gott schickt den, der Buße predigen lässt. Und so hat der Johannes den Täufer geschickt. Und so wird er am Ende der Zeit, bevor der Herr Jesus Christus wiederkommt, noch einmal einen Propheten wie Elia schicken. Wir haben gestern gesagt, das könnte theoretisch einer der Zeugen aus Offenbarung 11, 1 bis 6 sein. Das kann ein anderer Elia Redivivus sein, ein weiterer Elia, der Buße predigt, der aber zur Umkehr eben ruft, als Rettung durch den lebendigen Gott, als Rettung durch Vergebung. Gesetz, prophetischer Umkehrruf, und wo ein Mensch durch das Gesetz aufgerüttelt wird und den prophetischen Umkehrruf ergreife die Vergebung, glaubt, da kommt es zur Heiligung. Da kommt es zur echten Veränderung. Und das wird hier in Vers 24 beschrieben. Nämlich, die Heiligung wird beschrieben auf einem Feld, wo es besonders sensibel ist. Auf dem Feld des Zusammenlebens in der Familie. Und es gab so viele Missstände, auch in Israel, an diesem Punkt. Und wo das geschieht, dass ein Mensch umkehrt zu dem lebendigen Gott, da wirkt sich das auch aus auf seine unmittelbaren zwischenmenschlichen Beziehungen. Da wird der Sohn zum Vater gekehrt, der Vater zum Sohn. Da kommen Dinge vor Gott wieder in Ordnung durch die Kraft seiner Vergebung. Das geschieht nicht automatisch. Das geschieht unter den Bedingungen dieser Welt, weil wir alle noch Sünder sind, nicht ungebrochen. Das ist noch nicht der Himmel auf Erden. Aber es ist der Beginn einer Veränderung, wo Gott Menschen vergibt Und wo er dann dafür sorgt, dass das, was durch Gesetz und den prophetischen Umkehrruf geschehen ist, wo das bei denen, die gerettet werden, eben dazu führt, dass es auch eine echte Veränderung ihres Lebens nach dem Willen des Heiligen Gottes gibt, wo Gott das schenkt. Und so wird dieser evangelistische Umkehrruf dieses wunderbare Malachi-Buch beschließen. Und in der Zuwendung zum Herrn finden auch die Generationen wieder zueinander. Und lassen Sie uns das nochmal festhalten, an wen richtet sich dieser evangelistische Umkehrruf? Er richtet sich zunächst an die Zeitgenossen Malachis. Auch die Ungläubigen sollen das ja hören, was Malachi sagt und lesen, was er schreibt. Kehrt um, nehmt das Gesetz Mose ernst und lasst euch rufen. Lasst euch zur Umkehr rufen, so wie das durch Elia geschehen ist, dass ihr Gottes Vergebung braucht, weil er euch beschenken will mit seiner Nähe und seiner Liebe und weil er euch heilen will und weil ihr Zuflucht unter den Flügeln seiner Sonne haben sollt. Das richtet sich aber auch an die Hörer von Johannes dem Täufer. Er hat auch gepredigt, kehrt um, und er hat mit dieser Umkehrpredigt die Menschen vorbereitet auf das Kommen des Messias. Und dort, wo sie dem Evangelium in Jesus geglaubt haben, weil sie aufgerüttelt waren durch die Diagnose ihrer Schuld, da wurde Menschenleben verändert. Und dieser evangelistische Umkehrruf wendet sich an uns heute. Er wendet sich auch an die Menschen, die unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu leben. Auch an die wird er sich wenden. Leute, der Richter steht vor der Tür. Und wenn ihr seinem Gericht nicht verfallen wollt, lasst euch aufrütteln durch den Anspruch seiner Heiligkeit, der ausgedrückt wird im Gesetz. Und lasst euch rufen zur Umkehr durch das Evangelium. Und so wird Gott euer Leben verändern. Tja, und natürlich in der Zwischenzeit richtet sich dieser Ruf an uns, an unsere Zeitgenossen. Er richtet sich an die Heiden, mit denen wir Tag für Tag zusammenleben. Er richtet sich an die Glieder des Volkes Israel, die eben nicht zum wahren Israel gehören, weil sie dem Messias nicht glauben, weil sie den Herrn Jesus Christus ablehnen, weil sie ihm nicht als ihren Herrn und Retter folgen. Er richtet sich, und darum muss es auch Judenmission geben. Bruder Flaum hat gestern dazu das Nötige gesagt, dass das in der rechten Weise und mit dem nötigen Takt zu geschehen hat und dass immer die Frage ist, wer kann den Juden am besten die Botschaft des Evangeliums bringen? Aber im Letzten werden auch sie nur durch die Macht des Wortes Gottes selbst überführt werden, wenn Gottes in seiner Gnade an ihren Herzen wirkt. Und so wollen wir auch unsere Zeitgenossen rufen zu diesem lebendigen Gott, dass sie rechtzeitig gerettet werden und dass, wenn der Tag des Herrn über ihrem Leben kommt, wenn sie nicht mehr leben an dem Tag, wo Jesus in Macht und Herrlichkeit kommt und richten wird, dass der Tag, an dem gewissermaßen für uns persönlich der Tag des Herrn ist, wenn du morgen stirbst, dass du gerettet bist, dass du nicht dem Gericht des lebendigen Gottes schutzlos ausgeliefert bist, sondern dass Jesus Christus dein Heiland ist und du dann ganz getrost auf ewig dich freuen kannst, der Gnadensonne, die dir lacht. Nur wer dem Herrn antwortet auf diesen Ruf, nur der ist vorbereitet auf sein Kommen. Und dem dient das ganze Buch Malachi. Und damit schließt sich jetzt der Kreis, nicht nur dieser Predigt, sondern der Kreis unserer Bibeltage. Wir hatten gestern Morgen mit diesem ersten Abschnitt begonnen. Und diejenigen, die dabei waren, erinnern sich noch hoffentlich und sicherlich daran, dass Gott als Parole, als Motto über das ganze Buch dieses Banner schreibt: Ich habe euch lieb. Trotz allem, was danach kommt: Ich habe euch lieb. Gott wirbt in seiner Liebe um aufbegehrende, freche, dreiste, unbelehrbare Sünder. Ich habe euch lieb, lässt er aufzurichten. Ich rufe euch. Und das Malachi-Buch endet genau mit diesem Umkehrruf. Mit diesem Umkehrruf, der geboren ist aus dem Herzen Gottes. Der sagt: Komm nach Hause. Lass dir deine Schuld vergeben. Kehre um. Und lass dich retten durch den, der allein dich retten kann, durch den Herrn Jesus Christus. Und das Großartige, dieser Liebesruf Gottes, der hat die Zwischenzeit überlebt. Der hat diese 400, 430 oder noch mehr Jahre Schweigen Gottes überlebt. Er hat in seinem Wort überlebt. Dieser Umkehrruf, der erschallt ist zur Zeit des Neuen Testaments durch den Herrn Jesus selbst und die Apostel und dann immer weitergereicht wurde, der ist hindurchgetragen worden durch die Jahrhunderte und Jahrtausende. Und Gott hat es in seiner Gnade geschenkt, dass dieser Ruf aus Maleachi 3, 22 bis 24 heute hier in Hannover erklingen kann. Das ist allein Gottes Güte, dass er dafür sorgt, dass diese Botschaft seiner Liebe, dass dieser Ruf überlebt, bis der Herr Jesus wiederkommt. Und dass es bis zu diesem letzten, endgültigen, großen Tag des Herrn von Gott geschenkt ist, dass Menschen zur Umkehr, zur Rettung, zum Heil gerufen werden, dass sie nicht verloren gehen und nicht dem gerechten Verdammnisurteil Gottes am Ende ausgeliefert sind. Der heilige Gott gibt nicht auf, seine Welt zu suchen und zu rufen. Und darum muss ich das hier noch sagen. Vielleicht ist ja heute jemand auch unter uns, der diesem Ruf Gottes noch nicht geantwortet hat. Wir können einander nicht ins Herz schauen. Wir wissen voneinander so wenig. Aber der lebendige, heilige Gott, der durchschaut uns bis in den letzten Winkel unseres Herzens. Und wenn jemand heute hier ist, der diesem Ruf der Liebe Gottes, diesem ernsten Ruf, mit dem der heilige Gott uns konfrontiert mit unserer Verlorenheit, weil wir seinem perfekten heiligen Anspruch nicht genügen, weil wir Sünder sind, weil wir in unserem Herzen im Prinzip immer weg wollen von Gott, weil wir unser eigener Gott sein wollen, weil wir unseren eigenen Weg suchen wollen. Wenn jemand hier ist, der sich von Gott noch nicht hat zur Umkehr rufen lassen, dann möchte ich ihn oder sie herzlich bitten, kehren Sie um. Verstehen Sie, dass diese Botschaft von Maleachi nicht begrenzt ist auf das Jahr 430 vor Christus, sondern dass derselbe lebendige Gott Sie durch Jesus Christus heute ruft und sagt, kehre um. Mein Sohn Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, um Sünder auf ewig zu retten und in den Himmel zu bringen. Er hat alles getan, was nötig war, dass auch du Vergebung für deine Sünden bekommen kannst. Und in der Folge dieser Vergebung werden sich dann auch viele Dinge in deinem persönlichen Umfeld ändern. Aber das Entscheidende ist erstmal, dass du versöhnt wirst mit dem heiligen Gott. Deine ganze religiöse Tradition nützt dir nichts. Wenn du aufgewachsen bist in einem christlichen Elternhaus, das ist gut, dadurch hast du viel mitbekommen. Aber es macht dich noch nicht zum Christen. Auch die beschnittenen Juden im jüdischen Volk waren dadurch noch nicht automatisch bekehrt. Der lebendige Gott, er ruft dich durch seinen Sohn Jesus Christus. Und das ist unser großer Trost, dass der heilige Gott immer noch dabei ist, zu suchen und zu rufen, bis Jesus wiederkommt. So wie jener Vater, mit dem ich schließe. Es war am 7. Dezember 1988. Ein gewaltiges Erdbeben verwüstete den nordwestlichen Teil Armeniens. Sie haben das damals bestimmt in den Nachrichten mitbekommen, vor etwa 20 Jahren. Tausende von Menschen starben. Und kurz nach dem Erdbeben sah man einen Mann zur Schule seines Sohnes rennen. Das war im Grunde genommen ein auswegloses Unternehmen. Es gab überhaupt keine Anzeichen für Überlebende in dieser Schule. Aber dieser Mann, der ließ sich nicht abbringen, der rannte und er sagte den Leuten, die sagen, es nützt doch nichts, komm, verstehen Sie es. Er sagte, ich bin immer für dich da, habe ich meinen Sohn versprochen, wenn du mich brauchst, egal was passiert. Ich höre nicht auf, ihn zu suchen. Und irgendwann fing er dann schließlich an, mit den bloßen Händen den Schutt wegzuräumen. Kamen dann wohl etliche Hilfe. Andere Eltern standen verzweifelt da, waren wie gelähmt. Und sie haben dem Vater versucht, das schon beizubringen. Es gibt keine Hoffnung mehr. Geh nach Hause. Aber die Liebe dieses Vaters war so groß, dass er immer wieder sagt, ich habe meinem Sohn versprochen, dass ich für ihn da bin, wenn er mich braucht. Und er grub weiter. 8 Stunden, 12 Stunden, 24 Stunden, 36 Stunden. Und plötzlich hört er Stimmen. Und dann schrie er, Armand, Armand, so hieß sein Sohn. Und er hörte, wie sein Sohn rief, Vater, ich bin's, Armand. Und dann hat er sich durchgegraben und hat ihn gefunden. Und der Sohn hat gesagt, ich habe den Kindern gesagt, Vater, dass du kommen würdest. Ich habe gesagt, du wirst kommen, weil du es versprochen hast. Und dann hat er diese Kinder dort gefunden. Sie befanden sich in einem Hohlraum unter den Trümmern der Schule. Und sie wurden gerettet. Der Sohn und seine 30 Kumpel dort. Und der Vater brachte den Sohn dann heil nach Hause. Und sie sagt, wie konntest du das tun? Und er sagt, ich habe es meinem Sohn versprochen. Ich bin für dich da. Das ist wirklich so passiert. Und es ist ein wunderbares Bild. Natürlich, jeder Vergleich, jeder menschliche Vergleich hinkt irgendwo. Aber es ist ein wunderbares Bild für die Beständigkeit der Liebe des heiligen Gottes. Er hat es versprochen, in seiner Verheißung zu suchen, zu rufen, sein Evangelium erschallen zu lassen. Und Gottes Wort will uns dieses Vertrauen schenken, was der kleine Armand hatte. Dass wenn wir vom Ruf Gottes gefunden wurden und wenn wir von ihm heil gemacht wurden und gerettet worden sind durch die Vergebung unserer Schuld, dass wir dann auch so weiterleben in diesem Vertrauen, mein Vater hat gesagt, er ist immer für mich da. Und dafür lassen Sie uns beten, dass das uns begleitet, dass das auch Sie begleitet, wenn Sie dann heute Nachmittag wieder nach Hause fahren, dass Sie es, wie dieser kleine Armand, von Gott dieses Vertrauen ins Herz geschenkt bekommen. Klar, das wird immer mal wieder erschüttert durch die Wirren unseres normalen Alltags. Aber dass das durchträgt, der allmächtige Gott, der gesagt hat, ich habe dich lieb, der hält dich fest und er bringt dich sicher ans Ziel. Weil er es versprochen hat. Amen.